Schönheitsideal laut Wikipedia. Ein Schönheitsideal ist eine zeitgemäße Vorstellung von Schönheit innerhalb einer Kultur. In der Regel bezieht sich der Begriff auf das Aussehen von Körper und Geist. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge zum Thema Schönheitsideale. Hier sind wieder die zwei Verzweifelten mit
Kerstin
und Daniela. Herzlich willkommen.
Aber bevor wir diese Schönheitsideale besprechen, verkosten wir ein wenig Bier.
Diesmal ganz schokoladig. Zwei Biere, die irgendwas mit Schokolade zu tun haben. Mhm. Einmal das Cocoa Wonderland von Thornbridge und einmal Brewdog Zombie Cake.
Beide mit Schokonuancen, Röstaromen, Vanille,
nussig,
ja.
Pralinengeschmack,
Kaffee-lastig und Toffee. Habe ich was vergessen?
Nein.
Okay.
Ja. Das eine,
Roasted Coffee Bitterness.
Das eine laut Daniela trinkbarer, das andere ist wie eine Praline in Bier gegossen und zu Bier gemacht.
Das eine trinkbarer, das andere genießbarer.
Gut zusammengefasst, ja?
Also Kerstin, testen wir doch mal das Cocoa Wonderland.
Ein Schluck.
Auf Prost. Die Schönheitsideale.
Auf die Schönheitsideale, die man sich mit Alkohol auch manchmal herbeitrinken kann oder wegtrinken.
Je nachdem, was man eben erzeugen möchte.
Was man gerade braucht. Wir haben einen Schluck Alkohol genommen, um zur Frage zu kommen, an was bist du diese Woche verzweifelt, Daniela?
Oh mein Gott, ich hasse meinen Briefträger. Diese Woche bin ich an einer Paketzustellung verzweifelt und es hat noch kein Ende genommen. Ich werde nächste Woche möglicherweise zur Post gehen und mein Paket als vermisst melden, denn mein Paket ist seit Tagen in Zustellung und kommt nicht bei mir an und ist auch nicht bei der Post aufzufinden. Und weißt du, wo ich bestellt habe?
Bei Amazon.
Nein. Bei Shop-Apotheke. Oh. Und ich sage dir, der Briefträger ist ein Pillenabhängiger.
Der arme Briefträger, Daniela. Der macht nur seinen Job und wird jetzt von dir so verunglimpft.
Und den macht er anscheinend wohl nicht richtig, sonst hätte ich mein Paket schon.
Vielleicht liegt es auch nicht am Briefträger, sondern an der Shop-Apotheke.
Nein.
Ohne die Shop-Apotheke jetzt zu verunglimpfen.
Nein, das glaube ich nicht. Ich gebe dem Briefträger die Schuld, dass er schon seit Tagen mein Paket als Geisel hält und in der Gegend rumfährt damit und ihm die Stadt zeigt, anscheinend. Denn das Paket wurde von der Shop-Apotheke abgeschickt und dabei sind gar nicht mal so schlimme Pillen da drin. Aber ich hätte meine Pillen natürlich gerne.
Ich brauche sie, um psychisch stabil zu bleiben.
Also lieber Briefträger, bitte sag mir den Wert der Summe des Lösungsgeldes, was ich zahlen muss, damit ich meine Pillen bekomme.
Ich zahle alles für meine Pillen.
Ja. Ich überweise dir so viele Bitcoins, wie du haben willst, aber bitte bring mir meine Pillen.
Dazu ein Schluck.
Prost. Ja, jetzt muss ich auf Bier umsteigen.
Sehr gut. Ausgezeichnet. Tja, wollen wir dann mal zu den Schönheitsidealen kommen? Von den Pillen zu den Schönheitsidealen?
Ja.
Was haben wir denn über Schönheitsideale, Daniela? Wir haben zum Beispiel ein bisschen was aus Wikipedia, ein bisschen was habe ich ja schon vorgelesen. Und zwar zum Thema, gibt es individuelle Schönheitsideale oder ist es was, was in Kulturen, Epochen, Regionen verankert ist? Grundsätzlich, wenn man auf Schönheitsideale blickt, denkt man sich schon ein bisschen, okay, das ist vielleicht schon was, was in einer gewissen Zeit vorkommt, in einer gewissen Kultur gibt es andere Schönheitsideale als in anderen Kulturen. Aber es gibt so etwas wie eine Attraktivitätsforschung und in dieser wird darauf verwiesen, dass es trotz kultureller Unterschiede durchaus Gemeinsamkeiten bei den Schönheitsidealen gilt. Es gibt sogenannte überindividuelle und überkulturelle Schönheitsideale, also einen gewissen harten Kern. Zum Beispiel lässt sich das so erklären, dass Schönheitsikonen aus vergangener Zeit auch heute noch als schön gelten, zum Beispiel die Venus von Milo. Jüngere Forschungen meinen auch, dass das Schönheitsempfinden eine genetische Komponente hat. Das bedeutet, als schön gilt, was evolutionär vorteilhafte Eigenschaften aufweist. So wurden bei Studien festgestellt, dass in allen Kulturen bei Frauen ein gewisses Teil ihr Hüftenverhältnis als schön gilt und als ideal. Ebenso sagt man ja, Symmetrie gilt auch als schön. Jemand hat ein symmetrisches Gesicht, gilt als schön.
Finde ich auch sehr schön.
Ja. Finde ich auch sehr schön. Wobei ich sagen muss, ich finde auch, wenn etwas nicht symmetrisch ist, wenn da irgendwas im Gesicht ist, was so die Symmetrie zerstört, sei es jetzt eine Narbe, oder zum Beispiel unterschiedliche Augenfarben oder vielleicht eine krumme Nase oder also irgendwas, was die Symmetrie zerstört, kann auch attraktiv sein, finde ich.
Unterschiedliche Augenfarben gehen bei mir überhaupt nicht.
Okay.
Und mir fällt dazu ein, die Werbung. Da gibt es zum Beispiel eine Maybelline-Werbung. Mhm. Achtung, Werbung. Nicht bezahlt, nicht beauftragt.
Ebenso bei Shop-Apotheke.
Genau.
Und die österreichische Post.
Und wen wir noch so durch den Kakao ziehen. Da geht es um einen Mascara und die Werbe, die Dame, die dafür wirbt, hat zwei unterschiedliche Augenfarben.
Mhm.
Das ist für mich extremst verstörend. Ich kann diese Werbung nicht sehen.
Du schaltest immer weg.
Nein, ich sehe weg.
Du siehst weg.
Mhm. Genau.
Augen zu.
Weil sie nämlich nur für kurz an die Augen ranzoomen, damit man den Mascara sieht. Und dort stechen sie einem ins Auge.
Mhm.
Diese zwei unterschiedlichen Augenfarben.
Mhm.
Das
geht bei dir gar nicht.
Schaffe ich gar nicht,
okay. Nein.
Und da fällt mir noch eine andere Werbung ein.
Mhm.
Und zwar gibt es da eine gewisse Werbung mit einem gewissen Fleischhauer, der schwabbelig-wabbelig durch
Supermarkt,
das Geschäft, genau, durch läuft. Den Supermarkt tanzt. Und ich denke mir, es gibt ja gewisse Supermärkte, Discounter, die eben die Einkommensschicht anspricht, die jetzt nicht so ein hohes Einkommen hat.
Mhm.
Und ich denke mir, auch hier muss es vielleicht Unterschiede geben, was man als attraktiv empfindet.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass in der unteren Einkommensschicht so ein netter Fleischhauer unterwegs ist, der eben besser gebaut ist und ja, nicht so gut trainiert jetzt.
Und dir deine Steaks bringt.
Genau. Weil, also ich muss sagen, ich verbinde schon mit dem Aussehen von Menschen gewisse Fähigkeiten.
Mhm.
Und zwar würde ich sagen, dass zum Beispiel Köche, genauso wie Fleischhauer oder IT-Spezialisten, wenn die nicht ein gewisses Bauchfett haben, einen gewissen Prozentsatz an Bauchfett, die ihren Job sicher nicht gut machen. Ich mache das vom Bauchfett abhängig. Umso mehr Bauchfett, desto besser sind sie in ihrem Beruf.
Wow, das ist mal ein Standpunkt.
Ja, das könnte ein Vorurteil sein, aber da sollte man unbedingt Studien machen dazu.
Mhm.
Denn ich denke mir, Computernerds sitzen natürlich vorm Computer und umso mehr man vorm Computer sitzt, desto mehr Erfahrung hat man, desto mehr beschäftigt man sich damit,
desto weniger Bewegung hat man,
genau.
Desto mehr Bauchfett bekommt man.
Genau. Und das Gleiche ist bei Köchen und eben auch bei Metzgern.
Mhm.
Umso mehr die essen und sich mit dem Essen beschäftigen und mit dem Fleisch beschäftigen und mit der Zubereitung von Speisen beschäftigen und umso mehr sich durchkosten, desto weniger Zeit haben sie, Sport zu treiben und abzunehmen.
Aber ich glaube, dass Metzger schon ein extrem anstrengender körperlicher Beruf ist. So ein Fleisch, so ein Schwein zu zerteilen oder ein Rind, ich glaube, dass das körperlich extremst anstrengend ist.
Aber Menschen, die jetzt gut gebaut sind und auf ihre Figur achten und trainieren, die essen auch nicht sehr viel Fleisch, sondern eher mehr so Proteine und achten eher mehr so drauf, dass sie Hühnchen essen und so.
Mhm.
Und ich denke, wenn Metzger sich nur auf Hühnchen spezialisieren, haben sie keine Ahnung von Rindfleisch, Schweinefleisch oder sonstigem Fleisch.
Mhm.
Und deshalb glaube ich, dass sie nur halb so gut sind wie die Metzger, die wirklich das alles schon gegessen haben und Ja, und sich mit dem Fleisch einfach besser auskennen, weil sie mehr mit der Materie zu tun haben und tiefer in die Materie eintauchen. Deshalb, ich muss sagen, wie gut du in deinem Beruf bist, kann man auch an deiner Figur ablesen.
Da solltest du vielleicht eine Studie darüber machen.
Ja. Zum Beispiel schwabbelwabbelige Fitnesstrainer können wohl nicht so gute Fitnesstrainer sein.
Mhm.
Oder?
Oder ungepflegte Kosmetikerinnen.
Ja.
Oder Friseurinnen mit
Schmalzlocken.
Ja.
Oder mit so 30 cm ausgewachsener Haarfarbe.
Genau.
Ja. Da denke ich mir, entweder hat sie als Friseurin jetzt keine Freundin, weil selbst sich die Haare zu schneiden ist manchmal meist schwierig, vor allem hinten.
Mhm.
Aber da denke ich mir dann schon, die macht in ihrer Freizeit anscheinend was anderes.
Mhm.
Lieber als dem Beruf, den sie ausübt. Sonst würde sie in ihrer Freizeit sich auch mit ihren Haaren beschäftigen, oder?
Mhm.
Sie würde sich vielleicht mit Haarfarben beschäftigen. Wie Haarfarben auf die Haare wirken, ob die Haarfarbe länger hält. Sie würde mehr ausprobieren.
Mhm.
Sie würde Schnitte ausprobieren. Aber diese Friseurinnen, die einfach elendslange Haare haben, wo man sich denkt, es wird bei der langsam wirklich Zeit, zum Friseur zu gehen, und die steht mitten in einem Friseurladen. Kann die eine gute Friseurin noch sein? Schreibt uns eure Meinung auf Instagram unter die_2_Verzweifelten.
Hm. Dasselbe ist Ärzte, die rauchen, oder?
Ja.
Da denkst du dir auch, der predigt mir jetzt, oder Ärzte, die übergewichtig sind, der predigt mir jetzt, achte auf deine Ernährung, treib Sport, nimm ab und achte auf deine Cholesterinwerte und selbst
trink weniger Bier,
trink weniger Alkohol. Rauch nicht, weil das ist ungesund und selbst übergewichtig, unsportlich, Herzinfarkt gefährdet. Nur Arzt.
Kann sein, ja.
Mhm.
Ja, ist jemand, der es nicht lebt.
Mhm. Genau, es und ist jemand, der es nicht lebt.
Vertraut man jemanden, der es nicht lebt?
Der es nicht lebt, genau. Eine gute Frage. Ich finde, das ist das Gleiche wie bei den Friseurinnen, weil das ist auch eine riesige Vertrauenssache. So die richtige Friseurin, den richtigen Friseur finden, ist nicht leicht.
Oh, ich spreche aus Erfahrung.
Ich glaube, jede Frau spricht aus Erfahrung.
Die richtige Friseurin zu finden ist circa so schwierig wie den richtigen Zahnarzt zu finden.
Oder den richtigen Frauenarzt.
Genau.
Ein Ding der Unmöglichkeit beinahe. Und ich glaube auch, dass man möchte, dass die Friseurin oder der Friseur, zu dem man hingeht, dass der das lebt.
Ja.
Dass der für seinen Beruf lebt. Das ist vielleicht nicht immer ganz fair, weil selbst lebt man jetzt wahrscheinlich auch nicht 100% für seinen Beruf und in der Freizeit und keine Ahnung. Aber beim Friseur oder bei einem Arzt erwartet man das schon ein bisschen.
Ja, definitiv.
Mhm.
Aber was soll man machen? Der Berufswunsch vieler junger Damen ist nun mal, Friseurin zu werden.
Mhm.
Aber wirklich in den Beruf gehen nur die wenigsten auf.
Mhm.
Die anderen denken sich, ja, kann man gut schwarz dazu verdienen.
Wir sind ja beim Thema Schönheitsideale. Wollen wir ein bisschen über vergangene und moderne Schönheitsideale reden?
Gerne.
Und was denn so alles wiederkommt? Also gefühlt gibt es ja Schönheitsideale, die kommen in einem gewissen Zyklus wieder.
Jetzt nicht körperliche Schönheitsideale, aber so modische Modetrends ist ja auch, es kommt immer alles wieder und es läuft alles so in so ein Rädchen und es kommt nichts Neues mehr. Ist dir das auch schon so aufgefallen, dass jedes Jahr immer irgendein Revival der 50s, der 60s, der 40s, 90s. Der 90s, gibt's nichts Neues mehr?
Tja,
merkwürdig. Aber was ist denn bei den Schönheitsidealen wieder angesagt?
Naja, da haben wir zum Beispiel, was ich denke, was jetzt so wieder ein bisschen mehr kommt oder was immer wieder in aller Munde ist, ist dieses, diese, früher war ja so im Barock oder noch früher war ja so eine füllige Figur, die stand ja für Wohlstand, für Gesundheit, für Reichtum. Du konntest es dir leisten, viel zu essen, du musstest es nicht hungern. Und das hat man einfach deiner Figur angesehen und das galt als schön. Dann kam so die Zeit in den 60er Jahren, in den 90er Jahren mit Twiggy und so weiter, wo es in war, oder die Supermodels der 90er Jahre. Kate Moss, die extrem dünn waren, ausgezehrt, die richtig, richtig verhungert schon gewirkt haben, die als schön galten, also auch dieser androgyne Stil. Und jetzt bewegt sich es doch wieder mehr hin zu, ja, Frauen, eine weibliche Figur.
Ich möchte hier nur einwerfen, auch hier sehe ich wieder den Connex zur Einkommensschicht. Mhm. Wenn du jetzt an Amerika denkst und du denkst, dass hier jeder Zweite oder jeder Dritte übergewichtig ist und du weißt, wer geht zu McDonald's und Co., das ist die Einkommensschicht, die ein sehr niedriges Einkommen hat. Mhm. Also verbindest du quasi damit Übergewicht mit armer Schlucker, mhm. weil er sich nichts anderes leisten kann, außer McDonald's Food. Fast Food, Fette ohne Ende. Mhm. Ich denke, jetzt das Schönheitsideal und auch als reich zu gelten ist, dass du trainiert bist, dass du gut gebaut bist.
Dass du dir dein Fitnessstudio-Abo leisten kannst und dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehst.
Genau, das ist ein Schönheitsideal und ein Zeichen dafür, dass du ein gutes Einkommen hast.
Dass du auf dich achtest, dass du die Zeit hast, auf dich zu achten, dass du es dir leisten kannst. Und das ist sicherlich ein Trend, dieses Weg von diesem ich hungere, um schlank zu sein, hin zu
ich schaue auf meinen Körper.
Ich treibe Sport, ich zeige Muskeln, ich habe sogar mehr Gewicht, aber dafür eben auch mehr Muskeln.
Genau, mehr Muskelmasse, weniger Fett.
Das Ähnliche ist ja bei diesem Thema weiße Haut, sonnengebräunte Haut. Früher, man hat sich extra weiß abgepudert. Man hat die Sonne gemieden, weil früher war es so, dass sonnengebräunte Haut, das waren die Armen, die den ganzen Tag draußen sein mussten, die am Feld arbeiten mussten. Die waren braun und der Rest konnte es sich leisten, im Schloss zu sein oder wo auch immer und war blass. Und es war ja, man sagt ja auch, der Adel, Blaublütler, das kommt ja daher, dass man die Adern durch die weiße Haut schimmern hat sehen. Und dann gab es ja diesen Trend, vor allem in den 90ern, Solarium, es war ein Riesentrend, braun zu sein, richtig, richtig braun zu sein. Und es ist auch ein Zeichen heute noch, finde ich, so ein bisschen vom Wohlstand zu sehen, ich bin braun, ich kann mir meinen Urlaub leisten, einmal im Jahr Italien, Lignano, egal wohin, massiv bräunen, um zu zeigen, ich kann mir meinen Urlaub leisten. Aber es gibt ja auch so ein bisschen den Trend hinzu, ja, das kann ja auch vielleicht ein bisschen Hautkrebs verursachen und so gesund ist das nicht. Genau. Und man geht wieder hin, sodass es bewusster schon gebräunte Haut, weil man irgendwie damit schon Gesundheit identifiziert, aber nicht mehr diese extreme Bräune, die es vielleicht in den 90er Jahren gegeben hat.
Genau, also die, die in den 90ern auf extreme Bräune gestanden haben, sind jetzt alle die, die Hautkrebs haben. Ja, ich find's gut, dass man nicht mehr dazu hintendiert, so mega, mega braun zu sein. Und was mir noch aufgefallen ist, schwarzhäutige Menschen sind nun mal braun, oder?
Ja.
Genau. Mhm. Die können nicht viel weißer werden, als ihre Hautfarbe ist. Also die können nicht so weiß werden wie wir.
Ja.
Und weißt du, was mir aufgefallen ist? In meinem letzten längeren Urlaub, die Damen, die wirklich schwarz geboren wurden, gingen mit Sonnenschirmen einkaufen, spazieren, um eine noble Blässe zu erhalten, um zu zeigen, ich stehe auf noble Blässe. Und ich denke mir, du bist braun. Blasser wird's nicht. Das konnte ich irgendwie nicht verstehen, aber das war irgendwie das Schönheitsideal von schwarz dunkelhäutigen Frauen, die nicht so extrem dunkel durch die Sonne, also noch dunkler werden wollten, sondern ihre noble Blässe unter Anführungszeichen behalten wollten als Schönheitsideal. Und ich fand das voll merkwürdig.
Ich kenne es zum Beispiel nur in Indien, dass sich Frauen in Indien die Haut bleichen. Also es gibt so Cremen mit Bleiche drinnen, um heller zu wirken, weil eben auch in Indien, in Pakistan, auch in den asiatischen Ländern, also so Japan, gilt ja blasse Haut immer noch als schön und die schützen sich ja wirklich stark vor der Sonne.
Aber die haben ja auch einen viel helleren Hauttyp
genau.
als Afrikaner.
Ja.
Aber ich finde, also da verstehe ich es, warum Japanerinnen alle mit Schirm und Sonnenschutzfaktor 300 herumlaufen. Das verstehe ich. Die haben ja von Natur aus eher so gelblich-helle Haut. Aber bei Afrikanern verstehe ich es echt nicht. Also ich würde keinen Unterschied erkennen, ob ein Afrikaner jetzt in der Sonne war oder nicht. Den Unterschied würde ich nicht erkennen. Und ich fand das sehr merkwürdig als Schönheitsideal. Aber es gibt ja noch mehr Schönheitsideale.
zum Beispiel so Tätowierungen und Piercings, das ist ja auch so etwas, was in den letzten Jahren, das war ja kein Schönheitsideal, das galt ja Tätowierungen, das haben Verbrecher, haben sich tätowieren lassen, die im Gefängnis waren, haben sich tätowieren lassen.
Ja.
Und in den letzten Jahren ist es schon eine Art Schönheitsideal geworden, dass man Tätowierungen hat, dass man Piercings hat, mhm, und dass man die auch sehr prominent zeigt.
An Stellen, wo ich es mir nie tätowieren lassen würde, zum Beispiel Dekolletés.
Oder auch Gesicht, Gesichtstätowierungen.
Gesicht. Also ich denke mir bei Männern immer, wenn sie sich ihre Brust tätowieren, wenn du jetzt auf denen reitest, musst du dir das die ganze Zeit ansehen. Das ist echt blöd.
Immer das Gleiche.
Genau, es ist immer das Gleiche. Und wenn sie da auch noch Text drauf haben, hast du zumindest was zum Lesen.
Richtig.
Ja.
Apropos Männer. So dieses Bart-Thema ist ja auch in den letzten Jahren. Also
ja.
Bart gab es ja schon einmal früher, dann war Bart absolut out, unter Anführungszeichen. Männer mussten glatt rasiert sein.
Mhm.
Und jetzt ist es ja wieder in den letzten Jahren ein starkes Thema geworden, dass wirklich fast jeder Mann Bart trägt. Zumindest so 3-Tage-Bart, Hipster-Bärte, richtig Bart. Also es ist wirklich wieder so Trend geworden und auch ein Schönheitsideal, also auch dieser Männerbann. So lange Haare von Männern.
Ja, so lange Haare von Männern. Also ich muss sagen, eben braun gebrannte, langhaarige Männer sind schon süß. Wirklich. Schön anzusehen, vor allem wenn sie auch noch ein wenig trainiert sind,
mhm,
und in Badehose rumlaufen. Wirklich schön anzusehen.
Magst du Männer mit Bart? Oder bist du eher ohne? Weil der Bart ist ja schon, der kratzt schon. Beim Küssen kann er schon für so eine sensible Frauenhaut schon eine Herausforderung sein.
Ich finde diesen kratzigen, harten Männerbart schon sehr erotisch, muss ich sagen.
Mhm.
Aber ich mag den männlichen 3-Tage-Bart. Ich stehe auf 3-Tage-Bart.
Mhm.
Aber er darf dann nicht eben allzu lang sein. Also so diese 30 cm Bärte.
Mhm.
Kann ich überhaupt nicht. Also ist mir lieber, wenn er das am Kopf hat und nicht am Kinn.
Mhm.
Entweder gut, mhm, rasiert, ja, aber bis zu 3-Tage-Bärte. Mhm. Ich finde 3-Tage-Bärte echt sexy und es hat, ja, ein Hauch von Erotik, wenn dieser Bart sanft über deine weiche Frauenhaut streichelt.
Apropos Körperbehaarung, es ist ja auch so, das ist ja auch so ein Schönheitsideal, oder? Heutzutage Körperbehaarung spricht eigentlich kaum jemand darüber in der Werbung. Sogar in der Rasiererwerbung haben die Frauen keine Achselhaare und Beinhaare.
Und generell keine Haare außer dem Kopf.
Keine Haare, und bei Männern ist es ja auch so ähnlich, so die Brustbehaarung. Mal David Hasselhoff war es in, so in den 90er Jahren.
Also die 90er haben echt alle geprägt.
Genau, davor auch, in den 70er Jahren. Dann wurde es so irgendwie, Männer dürfen auch keine Brusthaare mehr haben, sollten auch am besten rasiert sein und so weiter und so fort. Und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt so wieder dieses Schönheitsideal der Natürlichkeit zurückkommt und dass das immer mehr wieder in den Fokus rückt, dass auch wir Frauen Haare haben und Männer Haare haben und dass das immer mehr ins Bewusstsein rückt, dass es auch in Ordnung ist, dass man Haare hat.
Was für mich nicht in Ordnung ist eine extreme Rückenbehaarung.
Mhm.
Egal, ob bei Mann oder bei Frau. Ich glaube, es ist bei beiden schlimm. Mit Achselhaaren kann ich leben.
Mhm.
Mit Brustbehaarung kann ich durchaus leben. Wenn er nicht mit der Brustbehaarung leben kann, dann bitte ich ihn, diese zu wachsen und nicht zu rasieren, denn der Nachwuchs ist so extrem stachelig,
mhm,
dass das sehr unangenehm ist.
Und Beinbehaarung?
Ist mir generell egal, mhm, bei Männern.
Mhm.
Also ich finde es ja eher merkwürdig, wenn die ganzen Radfahrer sich alle ihre Waden rasieren. Also Männer mit rasierten Waden.
Mhm.
Ja. Denen begegne ich mit Skepsis. Wie ist es bei dir?
Also generell bin ich ja pro Körperbehaarung, muss ich sagen. Also so mit Rückenbehaarung, glaube ich, hätte ich auch meine Probleme. Mhm. Aber generell muss sich kein Mann für mich die Brust rasieren, die Achseln, die Beine, was auch immer. Und bei Frauen, finde ich, ist es auch total in Ordnung. Wenn, es gibt ja Frauen, die schon sagen, ich mag mir meine Achseln nicht rasieren, ich mag mir meine Beine nicht rasieren. das gehört dazu zum Frausein. Wir sind keine haarlosen Wesen. Und ich finde es gut, dass man viel, viel offener mit dem Thema umgeht und sagt, es ist normal, dass man als Frau Körperbehaarung hat.
Ja, wenn man aber die ganzen Schönheitsideale in den diversen Frauenzeitschriften sieht, die anscheinend überall gewachsen sind.
Und die uns schon ein bisschen vorgegeben werden. Es wird vorgegeben, da wird eine Frau hingestellt, die perfekt wirkt. Ja. Und uns wird verkörpert, ob Mann oder Frau, so hat man auszusehen. Aber das ist ja weit weg von der Realität.
Ich denke, es kommt jetzt in den 20ern, also in den 2020ern, dass Frauen behaarter werden dürfen.
Mhm. Ich denke, also generell natürlicher werden dürfen wir. Ja. Auch natürliche weibliche Figur.
Also die weibliche Figur ist ja schon da. So die
Body Positive genau, Bewegung.
Die Models, die schon ein bisschen fülliger sind und sich nicht dafür schämen, dass sie eben die Birnenfigur haben. Und ich finde, manche sehen wirklich sehr gut damit aus. Denen steht das wirklich sehr gut. Die sehen gesund aus, die sehen... Die haben auch eine gewisse Ausstrahlung. Aus, ja? Genau. Und ich finde, das ist sehr schön, solche Models präsentiert zu bekommen in Zeitschriften. Und ich denke, nachdem das akzeptiert wurde, nachdem Fülligkeit akzeptiert wurde, ist der nächste Schritt dann die natürliche Behaarung der Frau. Ich denke, das ist zurzeit noch ein Tabuthema, aber in den 20ern jetzt wird es langsam weniger Tabuthema. Ja.
Was auch gut dazu passt, ist dieses Verschwimmen der Geschlechter, also auch in den 90er Jahren diese Metrosexualität, also Männer, die mehr weiblicher geworden sind und aber auch Frauen, die mehr männlicher geworden sind, die so androgyn wurden und hinzu, was jetzt heute auch so ein Gegenpol ein bisschen zu dieser Natürlichkeit ist, ist ja dieses starke männlich-weiblich, also sie mit großen Hintern, großen Brüsten, weiblicher Figur, langen Haaren, langen Nägel, also alles, was man so mit Weiblichkeit verbindet, und er so muskulös, männlich, machohaft, also ich finde, das sind auch so zwei Gegenpole, ja, ein bisschen von Schönheitsidealen, wo man sich so wiederfindet.
Die lösen sich aber langsam auf, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich finde es schön, dass Männer mehr auf sich achten. Aber mein Problem, was ich vor kurzem erkannt habe, ich erkenne jetzt nicht mehr homo- und heterosexuelle Männer auseinander. Weil beide nun plötzlich auf ihr Äußeres schauen.
Das ist diese Metrosexualität. Also heterosexuelle Männer, die halt extrem auf ihr Äußeres schauen. Ja?
Genau, denen es plötzlich wichtig wird, tragen sie modische Jeans oder tragen sie noch die Jeans, die Mama ihnen ausgesucht hat. Und da wird es dann immer schwieriger herauszufinden, bist du in meinem Teich oder bist du im anderen Teich?
Wo schwimmst du? Und wo kann ich fischen?
Genau, wo kann ich fischen? Das ist dann schwieriger, ja.
Aber ich finde, man sieht schon auf Instagram auch sehr, sehr stark in diesem Trend hin zu stark Verweiblichung. Also wirklich, ich backe, ich koche, ich sehe immer perfekt aus, ich bin perfekt weiblich. Ja, also ich finde, da ist schon auch ein gewisser Trend, da wieder in diese alten Rollenmuster zu verfallen. Und ich finde, es ist schon so ein bisschen ein Gegentrend hin zu dieses mehr Natürlichkeit und mehr...
Ja, wenn ich an Instagram denke, kommt es mir schon so vor, dass unsere Generation, Kerstin, noch die Rebellen sind, die gleichberechtigt werden wollen, die Rebellinnen, die gleichberechtigt werden wollen und die nicht die Rolle der Hausfrau einnehmen wollen, sondern die vielleicht auch businessmäßig mehr erreichen wollen. Und man merkt so die Generationen nach uns, dass die schon wieder in die weiblichen Rollen fallen möchten, sie auch darstellen, aber dennoch auch ein wenig Businesswoman doch noch irgendwie sind.
Ja, ich glaube, das hat mit den unsicheren Zeiten etwas zu tun. Ich glaube, je unsicherer die Zeiten werden, desto mehr besinnt man sich wieder auf alte Rollenklischees und Traditionen, weil man einfach weiß, das funktioniert oder das hat funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein Sicherheitsdenken ein bisschen.
Könnte sein. Oder ich kann mir auch vorstellen, mit Instagram und Co. und sozialen Medien, das hatten wir damals alles nicht. mit dem wirst du jetzt plötzlich so überschwemmt und die Zeit fängt immer schneller an, sich zu drehen und so.
Mhm.
Und es kommen immer schneller neue Technologien und du hast als junger Mensch plötzlich so viel mehr, mit dem du zurechtkommen musst,
mhm,
als wir damals. Und ich denke, deshalb, weil du so viel mehr an Technologie zur Verfügung hast.
Und an äußeren Einflüssen, die auf dich
genau
prallen.
Immer schneller, mhm, immer mehr.
Immer, ja.
Deshalb ziehst du dich auch wieder mehr in das alte Rollenklischee, mhm, zurück. So mein Part,
genau,
der Frau, dein Part, mhm, des Mannes.
Um die Grenzen klarer abstecken zu können, mhm, und zu sagen, okay, so funktioniert das. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss zum Thema Schönheit. Was empfindest du als schön bei Menschen?
Bei Menschen, nicht bei Männern.
Bei Menschen, bei Männern, bei Frauen.
Als schön. Ja, also ich sage ja Männer und Frauen. Bei Männern und Frauen finde ich unterschiedliche Dinge schön. Generell, was auf beide zutreffen kann, zutrifft. Bei beiden würde ich sagen die Hände.
Mhm.
Wenn, mhm, bei Männern als auch bei Frauen würde ich sagen, schöne Hände sind toll. Ich hasse bei Frauen aufgeklebte Gelfingernägel. Mhm. Ich hasse es. Das ist so unnatürlich und so Barbie. Auch bei Männern mag ich gepflegte Fingernägel.
Also ich finde ja bei Menschen schön, wenn sie freundlich sind. Wenn sie zuvorkommend sind und wenn sie höflich sind. Ich hasse nichts mehr, wenn Menschen herablassend und unhöflich zu anderen Menschen sind.
Ja, das habe ich bei Frauen und bei Männern auch.
Jemand, der ein Lokal betritt, nicht grüßen kann, herablassend ist, unfreundlich. Solche Menschen finde ich nicht schön. Egal, wie sie außen ausschauen, die sind für mich nicht schön. Die können auch nie schön werden.
Da bin ich ganz deiner Meinung, Kerstin.
Gut.
Aber äußerliche Schönheit, worauf achtest du bei Männern als erstes?
Ich muss sagen, die Hände sind schon, also ich mag wirklich gerne schöne Männerhände. Mhm. Und das Lächeln ist auch, also Lächeln finde ich auch sehr wichtig, dass ein schönes, nettes, offenes, herzliches Lächeln und Lachen hat.
Ich schaue auf erstes auf seinen Po. Der muss knackig und sexy sein.
Auch ein Schönheitsideal, der
ja.
Knackpo.
Ja, egal wie er von vorne aussieht, er muss einen knackigen Po haben.
Auch wenn ihr jetzt keinen Knackpo habt, seid nicht verzweifelt. Denn, wie sagen wir immer, Daniela?
Bleib verzweifelt.
Alles wird gut.